ARD. SWR Kultur. Forum.
Nur Symbolpolitik. Wie wichtig sind Gesten für die Demokratie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Wenn der Kanzler in einer Synagoge weint, aber keine Angriffswaffen nach Israel schicken will, wenn die deutschen Grenzen mit tausenden Bundespolizisten aufwendig kontrolliert, aber kaum illegale Einwanderer zurückgewiesen werden, wenn Politiker eine neue Nationalhymne fordern, die aber niemand gefordert hat, dann ist das keine faktische, sondern symbolische Politik. Und die hat einen schlechten Ruf. Sie gilt als substanzlos, sogar als mitunter gefährlich, weil sie Emotionen schürt, aber keine Probleme löst, eben nur Symbolpolitik. Aber was heißt das nur? In der internationalen Politik wird die Sprache der Diplomatie gesprochen. Die offenen Meinungsunterschiede werden in schöne Worte verpackt. Der hochsymbolische Kniefall von Willy Brandt in Warschau hat die Tür für eine Entspannungspolitik geöffnet. Und braucht nicht auch die Demokratie eingeübte Rituale? Wie viel Symbolisches braucht Politik also? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Professor Dr. Paula Diehl. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel. Jörg Lau ist bei uns außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und Professor Dr. Emanuel Richter, emeritierter Politikwissenschaftler an der RWTH in Aachen. Fangen wir mit einem aktuellen Beispiel an, Herr Lau. Frankreich, Großbritannien, Australien, 3/4 aller Staaten erkennen mittlerweile Palästina als Staat an. Das ist allerdings ein Staat ohne zusammenhängendes Staatsgebiet, ohne eine einheitliche Regierung, vor allem ohne die notwendige Anerkennung von Israel und den USA. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Worte, die die Welt beherrschen. Sind solche Anerkennungsgesten hohle Worte, also ein Beispiel für Symbolpolitik ohne Substanz?
Ja, das ist die Kritik, die man jetzt in diesen Tagen viel hört. Das würde ja gar nichts verändern für die Palästinenser vor Ort. Das würde uns einem Staat keinen Schritt weiterbringen. Das steht allerdings im Widerspruch zu der sehr, sehr heftigen Reaktion der israelischen Regierung. Wenn es nur Symbolik wäre, warum lässt man es dann nicht einfach vorbeigehen? Ich glaube, hier greift das schon sehr ineinander, die symbolische Politik und der Versuch, in der Wirklichkeit etwas anzustoßen, einen neuen Friedensprozess anzustoßen oder auch, indem man diese Anerkennung vollzieht, etwas zu verhindern, nämlich die Annexion des Westjordanlands und des Gazastreifens, wovon die israelische Regierung spricht. Mhm. Also wir sehen hier, glaube ich, musterhaft, dass sich das nicht so leicht trennen lässt, das Symbolische vom Realen.
Wenn man journalistische Kommentare liest, heißt es häufig, symbolische Politik ist eigentlich ohne Substanz, Frau Diehl. Ist Symbolpolitik simulierte Politik?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, Symbolpolitik gehört immer zur Politik. Das heißt, jeder politische Akt, jedes politisches Wort hat einen symbolischen Charakter, weil das auch teilweise unsere Vorstellung von Politik prägt. Und das war jetzt bei dem Beispiel von Anerkennung von Palästina ganz deutlich gezeigt. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten und schließen sich auch anderen, nämlich die Annexion des Territoriums durch die israelische Regierung.
Die Bundesregierung sagt, eine Anerkennung Palästinas stehe nicht am Anfang, sondern höchstens am Ende einer Entwicklung. Herr Richter, das klingt nach Substanz, ist es aber nicht mehr als nur eine Geste an Israel. Wir kritisieren zwar eure Politik im Gazastreifen, aber wir bleiben trotzdem solidarisch.
Ja, also da ist es schön aufzuzeigen, den Unterschied und gleichzeitig den Zusammenhang zwischen faktischer Politik und symbolischer Politik. Also symbolisch sind die vielen Bekenntnisse, die es da in diese eine Richtung gibt. Aber Fakt ist natürlich ein historischer Hintergrund. Und der spielt natürlich die Hauptrolle in der Frage, wie symbolisch diese Politik vermittelt wird. Also die Haltung der deutschen Bundesregierung zu diesem Konflikt ist gewissermaßen eine symbolische Ausdrucksform, aber hat eine faktische Basis im Hinblick auf deutsche Außenpolitik, deutsches Selbstverständnis und deutsche Geschichte.
Dieser faktischen Hintergrund immer wieder neu interpretiert wird und resymbolisiert wird. Also das heißt, wir sind ständig dabei, unsere Vergangenheit mit neuen Sinn zu sehen. Und insofern kann sich auch diese faktische Beurteilung verändern innerhalb der Geschichte.
Und wenn die Bundesregierung sagt, wir liefern keine Waffen für die Maßnahmen im Gazastreifen, aber sehr wohl für die Verteidigung Israels, Herr Lau, das ist natürlich Symbolpolitik pur. Würden Sie dazu stimmen, weil das lässt sich ja wohl kaum trennen, die Art der Waffen und wie sie eingesetzt werden können.
Ja, aber interessanterweise ist das ja öffentlich gemacht worden. Ja. Eine Regierung hätte die Möglichkeit, das klammheimlich zu machen, zu sagen, über die Beratung im Bundessicherheitsrat geben wir keine Auskunft. Und sie hat das hier aber nicht gemacht, sondern sie hat ganz deutlich gemacht, für bestimmte kriegerische Handlungen, die wir ablehnen, werden wir euch nicht mehr ausstatten. Das ist ein natürlich symbolischer Akt, der das Verhältnis zu Israel auf eine neue Ebene hebt. Sehr kontrovers, aber es hat auch faktische Folgen. Denn das, was da nicht geliefert wird, das sind zum Beispiel Panzergetriebe, das führt natürlich dazu, dass die Israelis Schwierigkeiten haben und sich diese Dinge anderswo besorgen müssen. Das erlegt ihnen Kosten auf. Mhm. Also auch da sehen wir wieder, wie das miteinander verzahnt ist.
Morgen, zweites Beispiel, will der Deutsche Bundestag 3 Verfassungsrichter wählen. Das ist ja bekanntlich vor ein paar Wochen schiefgelaufen, weil sich in der Union Stimmen gegen die Kandidatin der SPD, Brosius Gersdorf, mehrten. Das Ganze wurde begleitet von einer Kampagne aus rechtskonservativen Kreisen.
Ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren relativ unkontrovers gewesen, weil man war immer von einer unterschiedlichen Positionierung der Bundesverfassungsrichter ausgegangen, bei dem es eine Pluralität innerhalb des Faches gibt. Und das wurde hier skandalisiert, hochgetrieben, als ob es ein Skandal wäre. Es ist aber nicht so ganz, weil im Grunde sind diese Positionen innerhalb der Rechtswissenschaft alle vertreten. Und die Position von Frau Brüssel-Gersdorf war nicht etwas, was außerhalb des Kanons geht. Daher kann man hier schon ganz eindeutig sehen, wie eine Art Inszenierung von Skandal tatsächlich zu einem Skandal führt, in dem Sinne, dass sich alle empören.
Ein Politisierungsschub bei der Richterwahl, Herr Richter, ist das gut für das Gericht und für die Demokratie?
Nein, also es ist natürlich schädlich und das zeigt nochmal die Unterschiedlichkeit, wie Symbole verwendet werden können. Symbole sollen ja meistens auf ein Allgemeines verweisen, auf einen Hintergrund, den alle miteinander teilen. Also Symbole sind oft auch eine Form, Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit kenntlich zu machen. Und in dem Fall wurde die politische Symbolik dafür benutzt, spalterische Tendenzen zu stärken. Eben, dass man sagt, eine bestimmte Kandidatin kommt auf keinen Fall in Frage, obwohl vorher ja ein Konsensverfahren stattgefunden hat. Es gibt ja da eine Art Findungskommission, einen Ausschuss, der sehr genau abwägt und der eigentlich alle Formen der Kontroversen schon im Vorfeld bearbeitet. Und dann wurde diese Kontroverse nochmal aufgemacht und damit tatsächlich auch gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben. Und das halte ich für eine ganz problematische, aber zeittypische Erscheinung, dass wir an vielen Stellen politische Symbolik haben, die auf Spaltung hinwirkt, die auf Trennung hinwirkt, die auf Polarisierung hinwirkt. Und das ist eine ganz tragische Tendenz, denn das zerstört auch Grundlagen der Demokratie.
Also offenbar bekommt die Koalition Probleme, die Mehrheiten im Bundestag zu sichern. Ist denn zu befürchten, wenn es jetzt einen weiteren Politisierungsschub bei den Richterwahlen gibt, dass dann der Konsens der Demokratie, der auch rechtsstaatliche Prinzipien ja betrifft, dass der ernsthaft in Gefahr ist?
Also mein Eindruck ist, dass im Moment jedenfalls bei den Parteien, die es letztes Mal nicht geschafft haben, den beiden Regierungsfraktionen, sich dazu einigen, ein Erschrecken da ist und der Wille da ist, jetzt diesmal sich nicht auseinandertreiben zu lassen oder auseinanderzutreiben und hier keinen weiteren Kulturkampf zu führen. Aber es gibt natürlich nicht nur diesen Mainstream, sondern es gibt andere Teile des politischen Betriebs, die davon sehr stark profitieren können, dass sie diese beiden Regierungsfraktionen auseinandertreiben. Und die werden das wieder versuchen.
Das Verfassungsgericht ist ja selbst ein Symbol, etwa dafür, dass Politik nicht alles darf, also sich schon gar nicht über geltendes Recht stellen. Steht es damit auch symbolisch für eine Stärkung des Rechtsstaats, Frau Diehl, oder nicht auch für das Misstrauen gegen demokratische Politiker?
Es steht zumindest für die Gewaltenteilung, die auch eine der Säulen der modernen Demokratie ist. Also das heißt, dass eine Instanz nicht alles darf und dass man sich gegenseitig ausgleicht. Also insofern hat es schon diesen Symbolcharakter, hat auch den Symbolcharakter, dass es Gerechtigkeit innerhalb des Landes herrscht. Und es wird auch, es ist eine der Institutionen in der Bundesrepublik, die am meisten Anerkennung und Zustimmung bekommt. Mhm. Und insofern wäre es schon ein Problem, wenn diese Institution hier beschädigt wäre.
Was ist eigentlich Symbolpolitik bzw. symbolische Politik, wenn man was mal unterscheiden will von Zeichen, Mythen, Signalen, Codes, Gesten, alles so Worte, die ja auch gerne in dem Zusammenhang benutzt werden. Herr Richter, wie würden Sie Symbolpolitik bzw. symbolische Politik definieren?
Naja, Symbolpolitik ist schon ein Spezialfall von politischer Symbolik. Es gibt in der Forschung zu politischen Symbolen eine schöne Unterscheidung, die getroffen wird zwischen Verweisungssymbolen und Symbolpolitik. Und Verweisungssymbole, das sind eben Symbole, die auf etwas Allgemeines verweisen, also das Allgemeine hinter dem Besonderen erkennen. Und die haben eigentlich irgendwie eine Art integrative Tendenz. Das heißt, sie sollen eben Zusammenhänge, Zusammenhalt deutlich und kenntlich machen. Symbolpolitik dagegen wird oft dafür verwendet, dass eben eine Art Steuerung angestrebt wird, Verklärung, dass eben bestimmte Gruppen ihren Zusammenhalt gegen den Zusammenhalt anderer Gruppen kenntlich machen und dass man irgendwie auch so eine Art Verführung, Verklärung anstrebt und damit eigentlich von Fakten und von faktischer Politik ablenken will, dass man manipulieren will, mhm. dass man das Volk hinter sich versammeln will mit fadenscheinigen argumentativen Strukturen. Also es hat immer irgendwie auch etwas Verdächtiges in Hinblick auf Verführung, Manipulation, Verklärung.
Integration versus Ablenken, Manipulation, Herr Lau. Wir haben ein aktuelles Beispiel, das einer Interpretation bedarf, die Trauerfeier für Charlie Kirk in den USA. Das war natürlich eine Sammlung mindestens des MAGA-Lagers. Aber es waren auch offene Drohungen zu hören bei Trump etwa, aber dann auch wieder Brückenbauendes bei der Rede von der Kirk-Witwe. Wie würden Sie die Symbole bewerten?
Ja, das war eine sehr verstörende Mischung aus Kirchentag und Reichsparteitag, kann man sagen. Also es waren religiöse Symbole, die da benutzt wurden. Ganz stark wurde gesprochen über Märtyrertum, über eine Mission, auf die uns sozusagen dieser Ermordete schickt, wir, die ihm jetzt nachfolgen müssen und so. Also ganz stark christliche Symbolik. Und dann traten Mitglieder der Regierung auf, die eindeutig versucht haben, was Professor Richter eben beschrieben hat, nämlich diesen Moment zu benutzen, um eine klare Abgrenzung wir und sie. Wir sind die Guten, sie haben nichts, sie sind die Nichtigen, die Zerstörer aufzubauen und daraus eine Art, ja, das ist wiederum auch ein religiöses Wort, eine Art Kreuzzugsaufgabe abzuleiten, dass nun die Linken und diejenigen, die verantwortlich sind für die Stimmung, die diesen Mord angeblich ermöglicht hat, zu bekämpfen seien. Und das ist natürlich eine sehr, sehr explosive Mischung, aus der alles Mögliche hervorgehen kann, aus der sich Leute ermächtigt fühlen können, weitere Gewalttaten zu begehen oder auch das System so weit zu verändern, dass die andere Seite eben keine Chance mehr hat.
Symbole muss man ja auch verstehen und Symbole werden möglicherweise nicht von allen gleich verstanden, wenn überhaupt, Frau Diehl. Jetzt haben wir gerade das Thema religiöse Symbole gehört. Generell brauchen eigentlich alle Gemeinschaften und vielleicht auch Gesellschaften, zumal demokratische Gesellschaften, unbedingt Symbole, auf die man sich verständigen kann?
Naja, sie sind einfach da, sonst würde man sich nicht verständigen, so würde man dann sagen. Was passieren kann, und da sehen wir jetzt, ist zweierlei. Zu einem gibt es Symbole, die als Integration funktionieren, die jetzt ersetzt werden durch anderen, die eine bestimmte Gruppe sich für sich proklamiert. Und da gibt es eine grundsätzliche Frage, das war in der Beerdigung von Kirk zu sehen, welche Symbole die integrative Symbole sein sollen. Und damit sind natürlich auch Vorstellungen von Gesellschaft verbunden. Und die andere Sache ist, wie die Symbole, die miteinander konkurrieren, im Grunde zerfallen. Das heißt, man hat unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Sichtweisen haben und unterschiedliche Symbolik benutzen. Und das inzwischen diesen beiden Kräften sind wir jetzt in den USA. Also da sind zwei Tendenzen. Die eine wäre eine totalisierende Tendenz durch eine bestimmte Gruppe und die andere wäre eine fragmentierende Tendenz, die man vor allem in den sozialen Medien zu sehen bekommt.
Ja, Herr Richter, gibt es denn ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis, auf das sich symbolische Politik berufen kann, auf das sie bauen kann? Oder sind die Interpretationen und Vorstellungen und Verständnisse immer unterschiedlich?
Naja, es gibt immer ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis. Die Frage ist nur, wie es interpretiert wird. Symbole sind Interpretationsleistungen. Ja, sie sind etwas, was irgendeinem Phänomen, einer Erscheinung Sinn gibt. Und diese Sinnverleihung, das ist ein Akt der Deutung, das ist ein Akt des Verstehens, das ist ein Akt auch unter Umständen eben der Manipulation, dass man eben einen bestimmten Sinn lanciert und andere Formen der Sinngebung verneint oder verklärt. Und insofern beruft sich symbolische Politik immer auf irgendeine Art ja, von kulturellem Gedächtnis. Aber wie eben dieses kulturelle Gedächtnis dann interpretiert wird, das ist die entscheidende Frage. Und das haben wir ja gesehen, also zum Beispiel beim Verhältnis Deutschland zu Israel haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Und Herr Lau hatte es ja dargelegt, wo eben sich zeigt, wie eben dieser kulturelle Hintergrund, der historische Hintergrund durch Interpretationen ganz unterschiedlich ausgelegt und mit Symbolen belegt werden kann.
Sie haben ja über den demokratischen Symbolismus gearbeitet, eine Theorie der Demokratie darauf gefußt. Welche Symbole braucht denn speziell die Demokratie, Herr Richter?
Naja, ich habe ja in meinem Buch versucht, deutlich zu machen, dass die Demokratie selbst eine Art Symbol ist und dass sie eine symbolische Bedeutung hat in dem Sinne, dass sie eben für eine Art von Zusammenhang steht. Wir müssen gemeinsam die Lebensbewältigung betreiben und das Volk in seiner Gesamtheit soll daran beteiligt werden. Wer auch immer das Volk ist, das muss dann natürlich im Einzelfall geklärt werden. Aber insofern hat die Demokratie eine symbolische Funktion, indem sie eben zusammenführt, integrativ wirken muss, indem sie auch so eine Art von Gleichrangigkeit voraussetzt. Alle sind irgendwie, haben das Recht auf Beteiligung, sollen die Möglichkeiten erhalten, sich an der Politik und an der politischen Gestaltung zu beteiligen. Und das nenne ich die symbolische Funktion der Demokratie. Und insofern würde ich sagen, alle konkreten Erscheinungsformen der Demokratie sollten immer darauf befragt werden, welche symbolische Ebene sie haben. Ja. Wird da wirklich auf Gleichrangigkeit geachtet? Ist das wirklich das Volk, was mitbestimmen kann? Oder werden da Teile des Volkes, das kennen wir ja aus dem Populismus, gegeneinander aufgehetzt und Polarisierungstendenzen entfaltet? All diese Fragen müssen geklärt werden, aber sie führen auf eine symbolische Ebene, die die Demokratie immer mit sich trägt.
Das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie, das ist das Buch, das Frau Diehl geschrieben hat, zu diesem Thema. Würden Sie Herrn Richter da zustimmen oder würden Sie sagen, die Demokratie als Symbol ist wichtig, aber das Symbolische in der Demokratie ist vielleicht noch wichtiger?
Beide sind nicht voneinander zu trennen, würde ich sagen. Also Demokratie öffnet Räume, in denen Symbole sowohl auf dieser integrativen Boden wirken, aber zugleich bietet diese integrativen Boden das Terrain an, weil wir uns eben auf bestimmte Prinzipien verständigen, dass wir uns darüber streiten können, wie wir diese Prinzipien umsetzen. Und das ist auch eine Leistung der Demokratie. Das heißt, sowohl das Integrative als auch die Möglichkeit öffnen für die Auseinandersetzung. Und das bedeutet immer wieder, dass die Symbole von den verschiedenen Gruppen und Interessen und auch Visionen des Politischen verwendet werden auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, wir kämpfen auch mit Symbole und um die Symbole. Also wir kämpfen im demokratischen Sinne dafür, dass bestimmte Vorstellungen von Gesellschaft sich durchsetzen. Und dafür sind Symbole sehr, sehr wichtige Mittel.
Ich stimme beiden Experten vollkommen zu. Ich glaube, die Dramatik unserer Lage entsteht dadurch, dass wir nicht innerhalb dieser demokratischen Verabredung, innerhalb dieses Spektrums von möglichen Symbolen miteinander ringen, sondern dass die Demokratie selbst in Teil dieser Kämpfe ist. Also es wird ja in Frage gestellt von Populisten, ob das überhaupt demokratisch ist, was wir hier treiben in unserer repräsentativen Demokratie. Donald Trump tritt mit diesem Anspruch auf, ich alleine repräsentiere euch, meine Leute. Und die anderen sind nicht jetzt Gegner im Sinne eines politischen Wettbewerbs, sondern das sind Feinde.
Ja.
Das sind Feinde, die müssen wir von der Macht fernhalten, denn die zerstören alles. Und wir können diese Tendenz leider auch in europäischen Ländern sehen.
Ja.
Diese Art von innerer Feinderklärung, wo dann eben auch mit Symbolik belegt wird, dass nicht der politische Gegner ist, sondern ein Schädling, ein Zerstörer, wie bei diesem eben schon erwähnten Gedenkgottesdienst für Charlie Kirk, wie es der Stabschef Stephen Miller gesagt hat, nichts, ihr seid nichts, ihr baut nichts auf, wir sind die Einzigen sozusagen, die das Wohl des Landes überhaupt noch repräsentieren können.
Aber tut das die andere Seite nicht auch? Also das ist ja der Vorwurf, sage ich mal, der ganzen konservativen Wendepolitiker, dass sie sagen, in Deutschland würde man sagen, die Rot-Grün, das rot-grüne Lager, das unter Beschuss ist im Moment, woke is broke, heißt es in Amerika, und links ist vorbei, hat Friedrich Merz gesagt, sinngemäß. Ist das nicht auch eine Gegenbeobachtung, eigentlich nicht auch eine Reaktion, wenn man in Pendelschlägen denkt?
Ich sehe das nicht so. Mhm. Ich würde das überhaupt nicht gleichsetzen. Es geht nicht um harte inhaltliche Gegnerschaft in der Sache, sondern es geht wirklich um diese Endkampfstimmung, diese Apokalyptik. Die andere Seite ist letztlich der Untergang und muss von der Macht ferngehalten werden. Und alles, was wir in Amerika sehen, ist ja auch ein Umbau des Systems, dass die Checks and Balances abbaut, sozusagen die Regulierungen, die den Übergriff der Macht begrenzen sollen und möglicherweise auch Wahlen vorentscheidet, indem man dann schon die Wahlkreise so zuschneidet, dass die anderen nicht mehr gewinnen können und so weiter. Also da sind wir wirklich auf einer anderen Ebene als bei einer harten, von meiner Warte aus gesehen, wünschenswert harten Auseinandersetzungen um Inhalte.
Ja, wenn ich das ergänzen darf, also wir beobachten gerade eine Inversion der demokratischen Prinzipien. Und zwar, die demokratischen Prinzipien sehen vor, dass eine plurale Gesellschaft, die auf diesen integrativen Boden steht, sich auseinandersetzt, wie diese Prinzipien umgesetzt werden sollen. Das Problem jetzt von den rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Vorschub, was wir jetzt beobachten, ist, dass sie vorgeben, das, was nicht demokratisch ist, als demokratisch da zu sein. Wir sind ja gerade dabei, eine Inversion zu sehen und zu sagen, Wokeness, was eigentlich nichts anderes ist als Anerkennung von Diversität und Anerkennung, dass das Prinzip der Gleichheit nicht durchgesetzt wird und das Überlegen, wie diese Prinzipien der Gleichheit umgesetzt werden kann, das wird für Ungleichheit deklariert, zum Beispiel. Ja? Und auch diese Vorstellung, dass wir eine Einheit bilden als Volk, wird dann verstanden als eine homogene Einheit, die dann alles Heterogene rausschmeißen muss. Also insofern sind wir gerade dabei, die Spitze zu sehen von einem Prozess, der mit einer Normalisierung von extremer rechte Vorstellung begonnen hat und jetzt in bestimmten Ländern schon auf eine Radikalisierung zugeht.
Nur Symbolpolitik, wie wichtig sind Gesten für die Demokratie? Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum. Dann gehen wir doch mal direkt rein in die innenpolitische Auseinandersetzung, in das, was Demokratien ausmacht. Professor Richter hat ja schon vom demokratischen Symbolismus gesprochen, davon gesprochen, dass die Demokratie selbst ein Symbol ist. Wie verhält es sich dann mit den Dingen, wie wir beispielsweise miteinander kommunizieren? Stichwort Gendersprache, inklusiv gemeint, aber exklusiv häufig in der Wirkung, weil sie nur in woken Akademikerkreisen gepflegt wird. Ist das nicht ein demokratisches Problem oder kann es eins werden, wenn man nicht mehr die gleiche Sprache spricht?
Ja, ganz klar muss man das bejahen. Also Symbolpolitik ist ja oft auch Sprachpolitik. Ja. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Denken Sie nur an so ein Beispiel wie das Stichwort Gastarbeiter, das eben in einer bestimmten historischen Phase ganz unverfänglich benutzt worden ist und dann später man erkannt hat, dass eben damit eigentlich eine Diskriminierung einhergeht. Und das kennen wir an vielen anderen Beispielen. Also Sprachpolitik in dem Sinne, dass sie auch wieder als Symbolpolitik verstanden wird. Wir ändern bestimmte Sprachregelungen, und fordern oder fördern damit eine andere Sinngebung für bestimmte Phänomene, die wir mit bestimmten Begriffen belegen. Also da gibt es unzählig viele Beispiele für diese Art von auch ja, Manipulation, Veränderung von Sinngebung und Lenkung, politischer Lenkung von Empfindungen, von Verhaltensweisen, von Gedanken, die man über die Politik hat und natürlich auch von Verhaltensweisen, von politischen Verhaltensweisen. Mhm. Also Sprachpolitik ist da ein ganz großes, wichtiges Thema und wir sollten alle sensibel diese sprachlichen Veränderungen beobachten, denn sie sind immer ein Indikator dafür, dass eben auch da inhaltliche Veränderungen, Sinngebungsveränderungen stattfinden.
Aber was bedeutet denn der Streit etwa um die Regenbogenflagge? Frau Dill hat ja eben gesagt, Wokeness ist ja eigentlich der Versuch, so Diversität darzustellen und sie zu verteidigen, sozusagen im liberalen Sinne. Ist dann der Streit, dass man das nicht haben will, also sich solche Symbole wie die Regenbogenflagge auf dem Reichstag, die Bundestagspräsidentin hat runternehmen lassen, ist das sozusagen eine Reaktion im wahrsten Sinne des Wortes darauf, verlässt das schon das Spielfeld der demokratischen Auseinandersetzung oder ist es einfach nur eine andere Interpretation von Pluralismus?
Naja, ich würde an der Stelle schon sagen, das ist der Versuch eben diese Diversität, die Frau Dill vorhin beschrieben hat, einzuengen, zu mindern und zu sagen, wir haben Homogenitätsvorstellungen von unseren politischen Symbolen, die in der Demokratie verwendet werden und dazu gehört eben nicht die Regenbogenflagge, weil sie eben für Unterschiedlichkeit, Variabilität steht, Pluralismus und wir wollen das mehr in eine Richtung von Homogenität, von Gleichartigkeit hineinzwängen. Und das sind tatsächlich dann am Ende auch symbolpolitische, sprachpolitische Maßnahmen, die eben Lenkung hervorbringen, aber die an dieser Stelle auch die demokratische Vielfalt, den Pluralismus beschädigen oder zumindest angreifen.
Aber das Interessante ist ja, finde ich, an diesem Thema, man kann unterschiedliche Interpretationen dieses Symbols Regenbogenflagge zugrunde legen. Also einmal kann man sagen, das ist ja der Wunsch von einer Minderheit dazuzugehören und repräsentiert zu werden. Insofern, was könnte man da schon dagegen haben? Die Gegenseite sagt, es ist ein Partikularismus von einer Gruppe, die sozusagen einen Sonderstatus anstrebt und hier extra sozusagen anerkannt werden will. Wo kommen wir hin, wenn wir sozusagen jede Gruppe, jede Minderheit in dieser Weise repräsentieren? Das ist alles in unserem Grundgesetz und in unseren Werten, die natürlich für Toleranz und so auch stehen, schon inbehalten. Und wir sollten nicht immer weiter, so, das ist, glaube ich, sozusagen die Position von Frau Klöckner hier. Wir sollten nicht immer weiter auf einzelne Gruppenidentitäten gehen bei dieser Repräsentanz. Das ist im Prinzip auch ein mögliches Argument, finde ich.
Darf ich noch was sagen? Ja. Das ist eine ganz spannende Beobachtung, weil die ist die Basis von der Repräsentation des Volkes in der Demokratie. Wir haben zum einen die Vorstellung, dass unsere demokratische Gesellschaft plural ist und dementsprechend anerkannt werden soll. Und zum einen haben wir die Vorstellung, dass es ein Volk gibt, dass es dann als Akteur agieren soll. Das heißt, wir haben zu einer Seite die Repräsentation von Diversität und die andere Seite haben wir dann die Repräsentation von Einheit. Und beiden stehen Spannungsverhältnis miteinander. Ich glaube, bei jeder Symbolisierung müsste man sich überlegen, wann tritt sie auf? Was ist der Kontext? Und der Kontext von dieser Entscheidung war ein sehr komplexes. Zum einen, weil diese Regenbogenfahnen immer an dem Tag gehissen wurde. Das heißt, eine Entscheidung, sich dagegen zu setzen. Und zum anderen in dem Kontext, in dem wir jetzt beobachten, dass zunehmend Feindlichkeit gegen LGBTQ-Community stattfindet. Also insofern bekommt das eine andere Bedeutung, wenn man dann den Kontext sieht. An sich die Tatsache zu sagen, die deutsche Fahne steht für alle, ist eine gute Sache. Aber in dem Kontext bekommt es eine andere Bedeutung. Und da ist die Performance von Symbol ganz wichtig, die unterschiedlich sein kann.
Nehmen wir doch mal das Beispiel Fahnen. Das ist ja nun das Staatssymbol, die Nationalhymne und die Nationalflagge. Jetzt kam Bodo Ramelow, der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Linkspartei, den Vorschlag gemacht haben, weil viele Ostdeutsche sich angeblich nicht mit dieser Nationalhymne identifizieren können. Wir brauchen eine neue Fahne und wir brauchen eine neue Hymne. Diese Diskussion ist schnell untergegangen, Herr Richter. Zu Recht?
Ja, das weist auf ein Problem der deutschen Einigung hin, dass nämlich da irgendwie die Anerkennung der bundesrepublikanischen politischen Kultur, also der westdeutschen Kultur, gewissermaßen den Ostdeutschen abverlangt worden ist. Mhm. Das hat an vielen Stellen gehakt und ich glaube, das wirkt auch nach wie vor sehr schädlich nach. Also das hätte ja zum Beispiel auch dadurch geschehen können, dass man nochmal eine Verfassungsdiskussion eröffnet. Da gab es ja auch Ansätze dazu.
Dass für ein neues Grundgesetz, sagt, meinen Sie, ja?
Für ein neues Grundgesetz, für ein Grundgesetz, dem eben alle Ostdeutsche wie Westdeutsche erneut zustimmen und sich damit zueinander bekennen. Aber ja, dieser Vorschlag einer neuen Nationalhymne, der geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und geben uns ein Symbol, dem alle zustimmen können. Das ist aber in Hinblick auf Fahne und Hymne irgendwie ein riesiges Projekt und das wird natürlich nicht ohne Brüche vonstatten gehen können. Also insofern würde ich, um es konkret zu sagen, davon eher abraten und sagen, das sind jetzt nicht so zentrale Symbole der Zusammengehörigkeit, dass man an diesen Stellen gewissermaßen herumbasteln muss und das irgendwie ganz neu in Gang bringen muss. Aber es gibt andere Formen, wo eben diese Zusammengehörigkeit gefördert und zum Teil tatsächlich auch wiederhergestellt werden muss. Also insofern ist gerade die Spannung zwischen West und Ost in Deutschland nach wie vor ein Problem, was über politische Symbolik befördert werden müsste. Irgendeine Form der Zusammengehörigkeitssymbolik müsste viel stärker entfaltet werden.
In der Außenpolitik, Herr Lau, da sind Sie der Experte, ist das ja gang und gäbe. Die ganze Diplomatie, sie lebt ja von Symbolen, Symbolpolitik und von symbolischen Handlungen, der Fototermin, Handshakes, Diplomatensprache, eben politische Symbole wie der Besuch westlicher Politiker in Kiew beispielsweise. Ist diese Art von symbolischer Politik und Symbolpolitik in der Außenpolitik etwas anders zu bewerten als in der Innenpolitik?
Ich sehe grundsätzlich da keinen Unterschied. In der Außenpolitik ist es nochmal extra wichtig, sorgfältig mit den symbolischen Handlungen zu sein, weil man braucht ja immer gewissermaßen eine Übersetzungsleistung noch. In der Innenpolitik idealerweise sprechen wir unter Leuten, die sich im Prinzip schon verstehen, die einer Gemeinschaft angehören. Das ist in der Außenpolitik per Definition nicht der Fall. Also ich muss mit einem Gegenüber kommunizieren, das möglicherweise auch ein Gegner ist. Ja. Und da kommt es super darauf an, auf die Feinheiten. Was Sie angesprochen haben mit den Staatsbesuchen, das war nun in der Tat zu Beginn des Krieges sehr eindringlich, weil Bundespräsident Steinmeier wollte ja die Ukraine besuchen und war nicht erwünscht. Ja. Ja, er musste dann in Warschau bleiben, während seine Kollegen weiter nach Kiew fuhren. Das war natürlich ein extrem hartes Symbol der Kritik der Ukrainer an der deutschen Politik. Das war eigentlich ein Affront. Und daraufhin ist dann auch der Bundeskanzler auch aus symbolischen und Selbstachtungsgründen lange nicht hingefahren und hat gesagt, ich fahre da nicht für ein schnelles Rein-Raus, für einen Fototermin, ja, für reine Symbolik nach Kiew. Das mache ich nicht. Dann ist er wiederum doch hingefahren mit europäischen Kollegen und das war dann wiederum ein ganz starkes Symbol der Verbundenheit mit den Ukrainern. Und ich glaube sogar, diese Symbolik dann, die bedeutet auch eine Art von Festlegung. Ja, also wenn ich dorthin fahre und zeige mich als Partner, dann werde ich auch daran später gemessen. Ist denn die Unterstützung, die ich leiste, auf dem Level, das ich symbolisiere? Ja, haben wir wieder einen Fall, wo Symbolik auch politische Folgen hat.
Das können wir auch mal abgleichen mit der Innenpolitik. Nehmen wir mal die Debatte über das Bürgergeld. Ja, und dann wird diskutiert über Missbrauchsfälle, die es ohne Zweifel gibt, aber deren Zahl offenbar begrenzt ist. Ein Sparpotenzial, das Bundeskanzler ausgemacht hat in Höhe von 10%, ist A, nicht sehr viel beim Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro und B, auch kaum zu realisieren, jedenfalls nicht verfassungsgemäß. Also die Erregung ist enorm und bei den Verteidigern dieses Bürgergeldes kommt dann immer direkt das Argument, ja, da machen wir einfach eine Reihe Steuer und dann kriegen wir das alles schon finanziert. Das sind ja alles schwache Argumente, würde ich jetzt einfach mal meinen, Frau Diehl. Ist diese Bürgergelddebatte ein gutes oder schlechtes Beispiel für symbolische Politik?
Naja, man sieht hier, wie man mit Symbole die Rahmung lenken kann. Also das heißt, worum es gestritten wird, kann man mit Symbole verschieben. Man redet jetzt nicht mehr darüber, ist das Geld gerecht verteilt durch unser Steuersystem, sondern wir reden darüber, dass es bei dem Bürgergeld Betrüger gibt und auf die geht man dann härter dazu, anstatt so darüber zu sprechen, wie kann man eine Umverteilung organisieren. Oder ist das noch gerecht, dass wir so verteilen? Es könnte Gründe geben, dass man sagt, wir verteilen das richtig. Aber darüber redet man nicht, wenn man dann jetzt über Bürgergeldbetrug spricht. Ja. Und insofern hat man hier mit Symbole die Möglichkeit, die Debatte auf eine oder die andere Seite zu lenken.
Das ist also eine Ablenkungsdebatte aus Ihrer Sicht. Dann löst oder schafft symbolische Politik Probleme?
Also eine Ablenkung würde ich jetzt neutral nicht sagen. Mhm. Ich würde eine richtunggebende Debatte. Man kann es natürlich sagen, es gibt natürlich evidente Disparitäten, die gesprochen werden müssen. Und dann wäre es eine Ablenkung. Aber der normativen Gang mache ich jetzt noch nicht, um das einfach zu sagen. Es gibt die Möglichkeit, die Debatte zu lenken. Und davon lebt Politik immer.
Ja, das ist ja auch ein schönes Beispiel, vielleicht die Grenzkontrollen, die der Innenminister Dobrindt eingeführt hat. Praktisch am ersten Tag hoher Einsatz von Bundesbeamten. Tausende von Beamten wurden eingesetzt für doch relativ wenig Menschen, die dort am Grenzübertritt, dem Illegalen, gehindert wurden. Ist das Signalpolitik an Schleuser und eine erfolgreiche, Herr Richter? Oder ist der Preis, den man dadurch zahlen musste, etwa den Ärger, mit dem man mit Polen hatte und mit Österreich, nicht viel höher zu bewerten?
Naja, das ist ja zunächst einmal eine Symbolpolitik gewesen, die sich nach innen richtet, an die Bevölkerung und die eine gewisse Nachahmung rechtspopulistischer Argumentationen zu vollziehen versucht hat. Und eigentlich jetzt in Hinblick auf die Asyl- und Zuwanderungs- und Migrationspolitik, die ja europaweit neu geregelt wird und jetzt auch zumindest im kommenden Jahr dann voll in Kraft treten wird, ist es ja irgendwie eine Art Ausgliederung aus dieser vereinbarten Politik. Denn es sind ja ganz viele Elemente da drin, die rechtspolitisch, europapolitisch, europarechtlich bedenklich erscheinen oder eigentlich gar nicht möglich sein sollten. Also insofern ist es von hoher Symbolik, aber eben an die deutsche Öffentlichkeit gerichtet. Und es soll ja eigentlich Wählerinnen und Wähler des rechtspopulistischen Lagers zurückbringen in das konservative Lager der sogenannten Mittelparteien, wie sie sich selbst übrigens sehr symbolreich kennen. Also insofern ist das irgendwie ein Signal gewesen, was jetzt auch nicht ganz eng mit der Sache an sich verbunden ist, also Asyl- und Migrationspolitik, sondern eher mit der Sache Zusammengehörigkeit, Pflege, harte Außengrenzen und damit eben eine Unterstützung für die nationale Identität. Und das ist aber hochproblematisch, weil es rechtlich eben an vielen Stellen aneckt mit bestehendem supranationalen Recht.
Ich finde dieses Beispiel so interessant, weil es zeigt, dass selbst wenn das im Inneren funktioniert hätte oder funktionieren würde, dieses Spiel, wir signalisieren, wir sind die Härtesten, was die Grenze angeht, hat es möglicherweise Nebenwirkungen nach außen, die sehr, sehr bedenklich sein können. In Polen ist nämlich diese Symbolik benutzt worden von Rechtsextremen, die gesagt haben, guckt mal, die Deutschen schieben einfach Flüchtlinge über die Grenze und die wollen uns hier letztlich mit ihren Problemen überladen. Und dann haben die Bürgerwehren aufgestellt und haben da ein Riesending draus gemacht, dass die Deutschen, wie man sie so kennt, aus der Sicht dieser Rechten in Polen, gegen polnische und europäische Interessen handeln und so. Und das kann ein Teil des Erfolges bei den Präsidentschaftswahlen bedeutet haben. Das haben die sozusagen auf ihre Mühlen gelenkt. Das ist nicht im deutschen Interesse, diesen Effekt zu erzielen. Also Symbolik ist nicht so leicht zu manipulieren.
Das Gleiche ist auch in den Niederlanden passiert, nicht mit den Milizen, die patrouilliert haben an die Grenzen. Und das hat natürlich diese Verschiebung der normativen Grenzen befürwortet, dass wir jetzt bestimmte Entscheidungen von der EU nicht mehr so anerkennen. Aber das ist gleichzeitig ein Beispiel für Placebo-Politik, wie Thomas Mayer gesagt hat. Denn ein Symbol tritt an der Stelle eine Entscheidung oder eine de facto Maßnahme, weil diese Maßnahme nichts bringt. Die hat nur das Ziel zu zeigen, sie verschiebt diese Grenze. Aber de facto verändert sie nichts.
Ja, das ist europapolitisch problematisch in Bezug auf Polen, auf die Niederlande haben wir es gehört. Rechtlich problematisch die Schritte, die Dobrindt eingegangen ist. Aber die CSU nimmt für sich in Anspruch, wir haben ein Symbol geschafft, auch gegenüber denjenigen, die nach Deutschland wollen, illegal wollen, insbesondere die das organisieren, an die Schleuser. Also es ist nicht mehr so leicht, nach Deutschland zu kommen. Und das habe mit dazu beigetragen, dass die Asylzahlen wieder nach unten gehen. Ist das ein gültiges Argument?
Naja, ich würde dazu sagen, das verschiebt es ja nur an weitere Außengrenzen. Ja? Also ja. Wir haben es ja gesehen, die Österreicher waren die Ersten, die gesagt haben, Moment mal, so geht das hier nicht. Ihr könnt nicht einfach Leute dann wieder zu uns zurückschicken. Und das gilt für die anderen deutschen Außengrenzen. Und Deutschland hat sehr viele Außengrenzen, gilt das auch. Das heißt also, es ist eigentlich keine Lösung. Die Lösung lag und liegt in diesem sogenannten europäischen Asylpaket, was eben schleppend jetzt in Kraft treten wird und eigentlich eine Lösung vorsieht, die für ganz Europa gilt. Wenn aber da die Deutschen ausscheren, was sie getan haben, dann schafft das eben Probleme, Wellenbewegungen, die in andere Länder hineinwirken. Mhm. Und das haben wir ja gesehen, Herr Lau hat es eben am Beispiel Polens erläutert. Das gilt für andere Nachbarländer auch. Also insofern ist das eigentlich keine Lösung. Und es ist eben dann wieder, es fällt zurück in eine sehr symbolreiche Politik, die aber auf Basis, sagen wir mal, einer Gestaltungsperspektive, einer politischen Gestaltung sehr schwach ausfällt. Das ist an vielen Stellen unbedacht. Es bezieht die Folgen nicht ein. Und es ist eben, wie gesagt, auch an vielen Stellen rechtlich hoch bedenklich.
Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über politische Symbole, über Symbolpolitik gesprochen, haben festgestellt, dass sie sehr wohl wirkungsvoll ist, mal problematisch, mal auch durchaus sinnvoll. Politik auch demokratisch oder gerade demokratische kommt ohne Symbole nicht aus, das ist klar, weil sich Gemeinschaften ständig ihrer selbst vergewissern müssen. Konsequenz müssen Politiker möglicherweise mehr Symbolpolitik machen, in dem Sinne, dass sie auch mal Pathos wagen. Frau Diehl, fangen wir bei Ihnen an.
Ich würde sagen, nein, wir brauchen mehr normativen Gehalt hinter dem Pathos. Also was wir jetzt sehen, ist, dass der Pathos benutzt wird, um neue, zersetzende normativen Richtungen gegenüber der Demokratie durchzusetzen. Und das heißt, wir brauchen ein Pathos, mit dem normativen Gehalt der Demokratie verbunden ist.
Herr Richter, brauchen unsere Politiker einen Crashkurs in Symbolpolitik, um es richtig anzuwenden?
Ja, also das könnte nie schaden. Ja. Weitere politische Bildung für Politikerinnen und Politiker selbst im Sinne dessen, wie sie agieren und wie ihre Äußerungen und Handlungen wirken. Also die Wirkungsanalyse, das wäre wichtig. Ich sehe einfach, dass wir schon seit einigen Jahrzehnten einen Hang zu konfrontativer Symbolpolitik haben. Das hatte ich auch vorhin mit dem Begriff der Polarisierung versucht deutlich zu machen. Also wir haben sehr, sehr viel gegeneinander, konfrontative Symbole, die eben die einen gegen die anderen ausspielen und die eben von Feindschaften ausgehen, von Antagonismen und von Spannungen. Und Symbolpolitik in der Demokratie müsste eigentlich immer auch etwas Versöhnliches haben, etwas Zusammenführendes. Mhm. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, vielleicht auch durch die Social-Media-Formen der Kommunikation, wo eben jeder sich äußern kann und überhaupt keine Hemmungen hat, sich eben völlig ungeschützt dort auch kenntlich zu machen und zu äußern. Also mehr versöhnliche Symbolpolitik wäre nach meiner Meinung das, was die Demokratien, die modernen, gegenwärtigen Demokratien brauchen.
Versöhnliche Symbolpolitik auch in der internationalen Sphäre, Herr Lau, ist Symbolpolitik, wenn sie gut gemacht ist, kompetent gemacht wird, ein Beitrag zum Frieden?
Würde ich sagen. Ich glaube, dass wir in Deutschland aus guten historischen Gründen eine gewisse Angst haben vor Pathos und vor Ästhetisierung von Politik. Damit ist in der deutschen Geschichte sehr viel Schindluder getrieben worden. Aber wir brauchen gerade als eine differenzierte Gesellschaft, wo viele neue Leute dazugekommen sind in den letzten Jahren, wo es immer mehr Tendenzen dazu gibt, zu einer Art Zersplitterung, ein gutes demokratisches Pathos, das auch ans Gefühl appelliert, dass das hier ein gutes Land ist, dass das sich lohnt, das zu verteidigen. Da müssen wir, glaube ich, versuchen, ein bisschen aufzutauen, ohne, und da stimme ich natürlich meinen beiden Vorrednern zu, das gegen einzelne Gruppen zu richten und als Spaltung zu benutzen. Aber etwas mehr demokratisches Pathos wäre nicht schlecht.
Nur Symbolpolitik. Wie wichtig sind Gesten für die Demokratie? Das war das SWR Kulturforum mit Professor Dr. Paula Thiel, Politikwissenschaftlerin an der Universität Kiel, mit Jörg Lau, er ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit, und Professor Emanuel Richter, Politikwissenschaftler an der RWTH Aachen. Mein Name ist Klaus Heinrich.